night.
Animal Liberation. Freiburg. Tune in, meet out.
Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? Auf diese und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreieckland. Tune in, meet out.
So, hallo liebe HörerInnen. Eine neue Ralf-Sendung bahnt sich an. Es ist ein wunderschöner Montagnachmittag und heute haben wir für euch das Thema Repression in Österreich. Da ist ja einiges am Laufen zurzeit und wir haben uns kundig gemacht, haben euch super Beiträge zusammengeschustert und so. Ja, ich hoffe, es wird eine spannende Sendung für euch. Heute moderiert für euch der Jan und der
Uli.
Und anfangen werden wir mit Musik von Ben Harper. Dann werden wir weiter eben das Repressionsfeature einspielen, was sich, ja, was eine Chronologie für euch darbietet, was in Österreich so alles passiert ist an Repression. Danach gibt es passend für euch ein leckeres Rezept, Kaiserschmarrn diesmal. Lecker, lecker.
Passend zu Österreich. Und danach werden wir für euch die Termine präsentieren. Diesmal ein bisschen an ungewohnter Stelle, einfach deswegen, weil das darauffolgende Feature in der zweiten Hälfte, wo uns Martin Balluch ein bisschen was über den Prozess in Österreich, über den Tierschützerprozess in Österreich erzählen wird, das geht eben ein bisschen länger. Dementsprechend mussten wir das Programm ein bisschen umstellen. Natürlich kommen so kurz vor halb die News und dann eben, wie schon gesagt, das Feature, in dem Martin Balluch euch etwas über den österreichischen Tierschutzprozess erzählen wird.
Gut. Ja, und dann geht's ja auch gleich weiter mit Ben Harper und Oppression. Viel Spaß euch dabei.
So, das war Oppression von Ben Harper und jetzt geht's tatsächlich los mit unserem Repressionsfeature. Und zwar werden wir euch da einfach mal ein bisschen nahelegen, was eigentlich dazu geführt hat, dass es in Österreich diesen Prozess gibt. Und da werden wir euch eben nochmal die ganze Entwicklung so ein bisschen aufarbeiten. Viel Spaß dabei.
Unsere österreichischen Nachbarn sind immer mal wieder für einen echten Skandal gut. Polizei und Staatsanwaltschaft.
Wir kommen zurück nach Österreich. Unter welchen Umständen darf die Polizei verdeckte Ermittler einsetzen, die sie bei verdächtigen Gruppen oder Organisationen einschleust? Darüber wird seit letzter Woche heftig diskutiert, seit bekannt wurde, dass eine getarnte Polizeiagentin sich bei Bildung einer kriminellen Organisation.
Ressentiments gegen die staatliche Gewalt mögen in der linken Szene keinen Seltenheitswert haben, und es ist sicherlich nicht ungewöhnlich, wenn in den Blogs der Angeklagten und Prozessbeobachter Stellungnahmen zu lesen sind, die sich zum Teil kritisch, zum Teil auch polemisch mit den Vorgängen in den Gerichtssälen dieser Welt beschäftigen. Was sich aber dieser Tage in Österreich vor dem Landesgericht Wiener Neustadt abspielt, wird nicht nur von der linken Szene und Sympathisantenkreisen als eine justiziarische Farce betrachtet. Nein, auch bürgerlich-liberale Gazetten wie die Wochenzeitung Die Zeit oder Der Standard, Medienanstalten wie die ARD und diverse Print-, TV- und Internetmedien in Deutschland, Österreich und der Schweiz berichten über dieses als Tierschützerprozess bekannt gewordene Justizspektakel überaus kritisch.
Je länger dieses Verfahren andauert, desto pikantere Details kommen zum Vorschein über die Ermittlungs- und Überwachungsmethoden, Spitzeltätigkeiten, Einschüchterungsversuche, offensichtliche Absprachen zwischen Textilindustrie und Innenministerium, Klüngel, Filz und politische Einflüsterungen. Wenn dieses Verfahren eines beweist, so ist es die allzu offensichtliche Verstrickung des politischen Systems mit dem der Wirtschaft und der allzu offensichtlich laxe Umgang mit parlamentarischer Verantwortung. Genau diese Verantwortung wurde zugunsten von Seilschaften und Freundschaftsdiensten unter Politikern und Wirtschaftsfunktionären aufgegeben, ja wahrscheinlich nie wirklich ernst genommen.
Dieses Verfahren hat zur Folge, dass 13 TierrechtlerInnen extremen psychischen Belastungen ausgesetzt, in den finanziellen Ruin getrieben und die gesamte Tierrechtsszene diskreditiert und kriminalisiert wurde. All dies geschieht im Rahmen einer Repressionswelle, die für einen sogenannten demokratischen Rechtsstaat kaum für möglich gehalten werden kann.
Man muss bis ins Jahr 1998 zurückgehen, um nachvollziehen zu können, wie es zu diesem Prozess kam, der, so möge man hoffen, wenigstens manch einem an die Unabhängigkeit von Justiz, Exekutive und Legislative Glaubenden nun die Augen öffnet.
In diesem Jahr 1998 gelang es TierrechtlerInnen, das erste Mal ein Pelzfarmverbot in Österreich durchzusetzen. Begleitet wurden die Forderungen von schlagkräftigen Kampagnen, die im Jahr 2004 zu einem der fortschrittlichsten und besten Tierschutzgesetze der Welt führten, das neben dem Verbot von Pelzfarmen auch ein Legebatterienverbot vorsah. Gegen den Widerstand der Österreichischen Volkspartei wurde dieses Gesetz verabschiedet.
Diese gravierende Veränderung der Gesetzeslage hatte für die Tierausbeutungsindustrie deutliche Einschränkungen und damit auch finanzielle Einbußen zur Folge. Das wachsende Selbstvertrauen der TierrechtlerInnen und die immer erfolgreicher verlaufenden Kampagnen gegen Tierausbeutungsfabriken, die Jagd und die pelzverarbeitende Industrie sorgten für immer größeren Unmut in den Kreisen der TierausbeuterInnen. Deren direkter Kontakt zu und deren lobbyistische Verstrickungen in österreichische Justiz, Polizei und Regierungskreise führten dann zu staatlicher Repression gegen Tierrechtsorganisationen, wie dem Verein gegen Tierfabriken, VGT.
Im Zuge dieser lobbyistischen Einflüsterungen kam es zu mehreren Bespitzelungen von Tierrechtsveranstaltungen. Der VGT und seine führenden Angestellten wurden ständig überwacht. Vom Amt für Terrorismusbekämpfung wurde eine Finanzamtsprüfung der Buchhaltung des VGT veranlasst und der Inlandsgeheimdienst beriet VertreterInnen der Tierausbeutungsindustrie, wie sie ihre Medienarbeit gestalten und Tierrechtsaktionen verhindern können.
Nach der Aussage des grünen Nationalratsabgeordneten Pilz gab es Sitzungen der Geschäftsführung der Textilindustrie gemeinsam mit dem österreichischen Innenminister und seinen führenden BeamtInnen, in denen die Vorgehensweise gegen die Tierschützer besprochen wurde und selbiger Innenminister dann das Signal zum Handeln gab.
Im November 2006 wurden Ermittlungen gegen die österreichische Tierrechtsszene und insbesondere den VGT eingeleitet. Es sollte versucht werden, die Strukturen zu destabilisieren und den Verein auszuschalten.
Um dieses Vorhaben effektiv in die Tat umzusetzen, wurde im April 2007 eigens eine Sonderkommission gegen den Tierschutz gegründet. 32 BeamtInnen aus der Terrorismusbekämpfung und der Mordkommission wurden dieser SOKO zur Verfügung gestellt und erhielten aufgrund des Paragraphen 278a Bildung einer kriminellen Organisation weitreichende Ermittlungsbefugnisse. Diese umfassten das Abhören von 30 Telefonen, die Überwachung des E-Mail-Verkehrs von 100 Personen, die Observation von 17 Personen, die Überwachung von 5 Wohnungen mit Videokameras, das Anbringen von Peilsendern an 2 Autos und 4 große Lauschangriffe gegen 2 Privatwohnungen, ein Kaffeehaus und ein VGT-Büro. Und wie sich erst im Laufe des Prozesses herausstellen sollte, wurden zusätzlich zwei Spitzel in die Tierrechtsgruppen eingeschleust.
Am 21. Mai 2008 kommt es zu einem vorläufigen Höhepunkt der Geschehnisse. In den Nachtstunden schlagen maskierte Sondereinheiten mit gezogenen Schusswaffen mit einem Rambock die Türen zu 23 Privatwohnungen und 7 Tierschutzbüros auf. Die BewohnerInnen werden nackt aus den Betten gezogen, die Wohnungen durchsucht, Computer und Akten beschlagnahmt.
Einer der 13 Angeklagten wurde vor den Augen seiner Kinder für 5 Stunden an den Küchentisch gefesselt und musste mit ansehen, wie vermummte BeamtInnen seine Wohnung durchsuchten. Keinem der Angeklagten wurde mitgeteilt, welchen Vergehens er oder sie sich schuldig gemacht haben soll. Allein der Hinweis auf den Paragraphen 278a genügte, um jeglichen Schutz der Privatsphäre aufzulösen und eine Aushebelung von Grund- und Menschenrechten zu ermöglichen. Weder diese Aktion noch die Durchsuchung der Räumlichkeiten und Büros des VGT und anderer Tierrechtsorganisationen erbrachten verwertbare Ergebnisse. Dennoch kamen 10 Personen in Untersuchungshaft. Nur 2 davon sind tatsächlich Mitarbeiter beim VGT.
Es folgten 3,5 Monate U-Haft, in deren Verlauf den Gefangenen nie mitgeteilt wurde, welche Anklagepunkte gegen sie bestünden. Der VGT-Vorsitzende Martin Balluch trat daraufhin für insgesamt 39 Tage in Hungerstreik und wurde zum Teil auch künstlich ernährt.
Wie sich im Laufe des Verfahrens herausstellen sollte, hatte die SOKO die Haftrichterin völlig falsch informiert, um eine Untersuchungshaft zu erreichen. Nach insgesamt 105 Tagen wurden die Gefangenen entlassen.
Nach einem Bericht des österreichischen Justizministeriums wurden im Jahr 2008 gegen 267 Verdächtige aus der Tierrechtsszene optische und/oder akustische Überwachungsmaßnahmen angeordnet.
Im März 2009 wurden die ersten polizeilichen Abschlussberichte bekannt. Es wurden 150 verdächtige Personen und 16 verdächtige Tierschutzvereine genannt. Beschuldigt wurden 46 Personen, Mitglieder einer großen kriminellen Organisation im Tierschutz zu sein.
Im Februar 2010 wurde Anklage gegen 13 Personen erhoben, während das Verfahren gegen die restlichen Beschuldigten eingestellt wurde. Da sich keiner der Vorwürfe bewahrheitet hatte, darunter angebliche Brandstiftungen, Bombendrohungen oder Gasangriffe, bestand die Anklage einzig darin, dass die VGT-MitarbeiterInnen durch ihre normalen und legalen Kampagnenaktivitäten die Ziele einer kriminellen Organisation ideell und indirekt unterstützt hätten. Die Existenz dieser kriminellen Organisation konnte nie nachgewiesen werden.
Am 2. März 2010 begann ein Prozess, der trotz ergebnisloser Ermittlungen und nur deshalb in die Wege geleitet wurde, um die hohen Ermittlungskosten zu rechtfertigen. Die Staatsanwaltschaft der Wiener Neustadt in Person des Magister Wolfgang Händler rief 119 ZeugInnen der Anklage auf, darunter 55 Angestellte und 14 GeschäftsführerInnen pelzverkaufender Kleiderketten, 12 Jäger, 8 Tierexperimentatoren, 3 ehemalige Pelzfarmer, 3 ehemalige Legebatteriebetreiber und 2 Pelzhändler. Die Verteidigung wollte 300 Zeugen vorstellig machen.
Der Prozess gegen die TierrechtsaktivistInnen sprengt schon allein aufgrund seiner Dauer von 78 Prozesstagen sämtliche Maßstäbe. Die 10 Angeklagten müssen also ihre Berufe aufgeben und ein Jahr lang regelmäßig in der Wiener Neustadt am Gericht erscheinen. Die Verteidigungskosten müssen sie selbst bezahlen, auch wenn sie freigesprochen werden. Diese belaufen sich auf 1 Million Euro.
Im Verlauf der Gerichtsverhandlungen wird deutlich, dass die Vorsitzende Richterin das Verfahren deutlich zu Ungunsten der angeklagten Partei zu führen scheint und es wird ein Befangenheitsantrag gegen sie gestellt. Da in der österreichischen Prozessordnung jedoch vorgesehen ist, dass ein Richter über den Befangenheitsantrag gegen sich selbst entscheiden kann, wird dieser Antrag von der Richterin Arlett abgewiesen.
Nicht abweisen kann Frau Arlett jedoch die Kritik von Seiten der Jurisprudenz. So ist Bernd Christian Funk, Professor für Verfassungsrecht, der Auffassung, dass die ungewöhnlichen Interventionen der Richterin an die Grenzen der Behinderung des freien Fragerechts gehen. Und Professor Dr. Petra Felten, Leiterin des Instituts für Strafrechtswissenschaften der Universität Linz, wollte ihren Augen und Ohren nicht mehr trauen, als sie am 13.12.2010 den 61. Prozesstag beobachtete. Über ihre Beobachtungen veröffentlichte sie im österreichischen Journal für Strafrecht einen Artikel unter der Überschrift »Die Wahrheitsfindung ist ausschließlich Angelegenheit des Gerichts« oder »Wie man die Verteidigung neutralisiert«. In diesem Artikel kommt sie zu dem Ergebnis, dass es sich um keinen fairen Prozess handelt.
Letztendlich aber fügt sich das Prozesstheater in der Wiener Neustadt in das Gesamtbild eines Skandals, der zeigt, wie schnell in einem vermeintlichen Rechtsstaat demokratische Strukturen zugunsten einer allzu engen Verstrickung zwischen Politik und Wirtschaft ausgehebelt werden. So führt ein Machtmissbrauch von höchsten Stellen zu repressiven Maßnahmen, die sich gegen unbequeme Meinungen richten. Und vor allem ganz direkt gegen die Menschen, die diese vertreten.
Die Urteilsverkündung soll am 2. Mai 2011 erfolgen.
Massentierhaltung, unter anderem auch die Fleischlobby und Felshändler gegen sich aufgebracht. Die Antwort der Justiz, verdeckte Ermittlungen und gnadenlose Verfolgung. Die Tierschützer werden in den privaten Ruin getrieben. Susanne Glass.
So, das war das Repressionsfeature Österreich, die Chronologie für euch. Und jetzt wird's wieder lecker. Wir haben für euch das Kaiserschmarrn-Rezept. Viel Spaß und guten Appetit.
Und jetzt Unkraut mit Brot. Wow!
Unser heutiges Rezept ist lecker und süß. Es gibt Kaiserschmarrn. Für 2 Portionen braucht ihr 8 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel Backpulver, 2 Esslöffel Sojamehl, 2 Tassen Sojamilch, etwas Öl und, wenn ihr mögt, Rosinen. Und so geht's. Sojamilch und das Mehl gut verrühren und nach die restlichen Zutaten zugeben. Dann eine beschichtete Pfanne sehr heiß werden lassen, das Öl hineingeben, auch heiß werden lassen und dann den Teig eingießen. Die Hitze nun etwas reduzieren und den Teig backen, bis der Rand durchgebacken aussieht und die Oberseite nur noch ganz wenig flüssig ist. Danach den Teig drehen und mit einer Gabel in Stücke reißen. Noch einmal Öl angießen und das Ganze fertig backen. Dazu passt dann ein Kirschkompott oder Apfelmus oder Marmelade, worauf ihr eben Lust habt. Und Achtung, genug machen, der Kaiserschmarrn ist ganz schnell weg. Guten Appetit!
Termine und Ankündigungen für Freiburg.
Am Mittwoch, 20. April, ab 21 Uhr vegane Volksküche mit Film auf dem Kultur- und Wagenkollektiv Rino, Freiburg-Vauban.
Am Samstag, 23. April, erster Geburtstag der Gartenstraße 19 mit veganem Kaffee und Kuchen. Abends ab 19 Uhr gibt's Geburtstagsküche für alle. Freiburg, Gartenstraße 19.
Mittwoch, 27. April. Vegane Volksküche ab 20 Uhr im Susi-Café in der Vauban.
Am Montag, 2. Mai, veganer Stammtisch ab 19 Uhr im Mokka Cabana Freiburg-Ihre.
Am Donnerstag, 5. Mai, ab 20 Uhr offenes Plenum der Antispiel Freiburg in der KTS Freiburg-Unterviere.
Vom 6. bis zum 16. Mai findet in Freiburg und bundesweit die erste Feierwoche gegen Repression statt. Los geht's am Freitag, dem 6. Mai, in der KTS ab 20 Uhr mit veganer Soli-Küche. Es gibt Wöhner. Amazing. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die Freiburger Premiere des Spielfilms Bold Native über einen ALF-Aktivisten zu sehen. Der Eintritt zum Film ist frei.
Danach folgt die große Soli-Party gegen Repression inklusive Live-Konzert mit Cargo City und anschließender Party auf zwei Floors mit tanzbarer Konservenmusik, Tech House, Minimal, Electro, Dubstep, Animal Liberation Visuals. Lasst euch überraschen und schwingt das Tanzbein die ganze Nacht gegen Repression und für die Befreiung von Mensch und Tier.
Am Samstag, dem 7. Mai, geht's dann auch schon mit einer veganen Soli-Küche weiter. Und zwar gibt's ab 20 Uhr und über die ganze Nacht während der KTS-Hausparty Leckerschmecker vegane Burger. Auch am Samstag wird es vor der Party einen Film geben. Die Doku Behind the Mask mit anschließender Infoveranstaltung zur Repression gegen die Tierbefreiungsbewegung. Der Film beginnt um 20 Uhr und kostet nichts.
Mittwoch, 11. Mai, vegane Küche für alle von den Maulwürfen. Ab 20 Uhr gibt's Mampf und Infos zum Thema Repression mit Infotisch im Susi Café in der Vauban.
Sonntag, 15. Mai, sonntags Kaffee und Kuchen. Selbstverständlich alles vegan. Dazu gibt es einen Vortrag zum Thema Veganismus, der ca. 2 Stunden dauert, und einen Infotisch zum Thema Repression. Ab 16 Uhr also Kaffee und Kuchen, Vortrag von 17 bis 19 Uhr. Alles im Susi Café im Vauban.
Am Montag, den 16. Mai, ist es schon wieder soweit. Die 9. Sendung von Ralf wartet auf euch. Und zwar zum Thema Theorie der Tierrechte. Yeah! Alle Volksküchentermine findet ihr auf der Homepage www.volksküchefreiburg.blogspot.de. Und was geht über Freiburg hinaus? Am Samstag, den 23.04. von 11 bis 21 Uhr findet in Hannover auf dem Steintorplatz der Vegan Spring statt. Was ist los? Veganes Essen, Infostände, eine Band, Showkochen, RednerInnen. Es wird ein Frühlingsaufbruchfest für Gerechtigkeit und Frieden für alle Lebewesen.
Am Ostersonntag, 24. April, Akustik-Konzi und Film im AZ Conny in Dresden ab 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Auch hier wird der Film Both Native gezeigt. Außerdem spielen die Singer-Songwriter Tess aus den Niederlanden und die Band True Nature aus den USA.
Anlässlich des Internationalen Tags zur Abschaffung der Tierversuche am 24. April lädt die Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche zu einer zentralen Veranstaltung in Hamburg ein. Am Samstag, den 30. April, findet von 10 bis 17 Uhr die Demo zum Internationalen Tag zur Abschaffung der Tierversuche statt. Start der Demo ist auf dem Gerd-Hauptmann-Platz in Hamburg. Komme zahlreich!
Während der Feierwoche gegen Repression findet am Samstag, dem 7. Mai, im Göttinger Jutsi ein veganer Anti-Repressions-Soli-Brunch von 11 bis 15 Uhr statt.
Einen Soli-Brunch gibt es am Sonntag, dem 15. Mai, auch in Lahr, ab 11 Uhr in der ASJ Eloy.
Vorher schon angekündigt haben, kommen jetzt etwas verfrüht die News. Ja, viel Spaß damit.
And now, Radio Animal Liberation, the news.
Am 14. April wurden in Dublin, Irland, die Schlösser mehrerer Pelzläden und Metzgereien verklebt. Zeitgleich wurden in Ariondas in Spanien zahlreiche Metzgereien und Fleischtransporter mit Slogans gegen Tiermord versehen.
Am 13. April wurde im schwedischen
Eskilstuna
ein McDonald's-Restaurant entglast.
Mit diversen und kreativen Aktionen der KKKDU-Kampagne wurde am 12. April erfolgreich die erkennungsdienstliche Behandlung eines Tierrechtsaktivisten in Braunschweig verhindert.
Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit der abgebrannten Mastanlage in Sprötze zu stehen. Es wird erwartet, dass die betroffene Person in naher Zukunft eine richterliche Zwangsanordnung der erkennungsdienstlichen Behandlung ausgesetzt sein wird.
Am 11. April stellte sich in Zürich der Tierbefreiungshof und das Wohnprojekt Gräsli vor. Gräsli ist ein alternatives Wohn-, Kultur- und Politprojekt mit dem Ideal von gesellschaftlicher Solidarität gegenüber Menschen, Tieren und der Natur. Das Gräsli soll seinen BewohnerInnen ein möglichst selbstversorgendes, ökologisches und freies Leben ermöglichen. Weitere Infos gibt es unter www.gräsli.ch.
Ebenfalls wurden am 11. April in Benagasil und La Eliana in Spanien Dutzende Zirkusplakate mit Tierbefreiungsparolen bemalt.
Stop Animal Farming und Mastanlagen kaputt machen. Diese Schriftzüge wurden in der Nacht vom 9. auf den 10. April an Hausfassaden und Mauern im Raum Stuttgart gesprüht. Hintergrund ist, dass Jörg Benninger mit dem Bau einer Hähnchenmastanlage in Schmähingen vermutlich in den nächsten 2 Monaten beginnen will. Dort sollen dann 84.900 Individuen 8-mal im Jahr gemästet werden, um dann für den Wiesenhofkonzern ermordet zu werden.
Am 8. April fand in Lüneburg vor dem dortigen Amtsgericht eine Aktion im Rahmen der KKK-DU-Kampagne statt. Diese richtet sich gegen die Repression im Zusammenhang mit dem Brandanschlag auf eine Hühnermastanlage in Sprötze, südlich von Hamburg, im letzten Jahr.
Am 7. April zerstörten AktivistInnen der ALF in Mailand, Italien, die Scheiben eines Pelzgeschäfts und warfen eine Rauchbombe hinein. Durch die ausgelösten Löschanlagen wurden die Pelze mit hunderten Litern Wasser überschüttet und so zerstört.
Am 6. April wurden sowohl in England wie auch in Italien an mehreren Orten Jagdfallen zerstört.
Am 1. April wurden in Cassano Magnano in Italien 30 Wachteln befreit.
Polizeiberichten zufolge wurden im Bessunger Forst bei Darmstadt in Südhessen mindestens 7 Hochsitze gefunden, die im Zeitraum zwischen dem 21. und 30. März 2011 zerstört wurden. Es wurden mehrere tausend Euro Schaden verursacht.
Am 30. März stellte sich die Total Liberation Kampagne der Öffentlichkeit vor. Auf deren Internetpräsenz heißt es, vom 6. bis 16. Mai 2011 findet die erste Soli-Woche gegen Repression statt. Das bedeutet, eine Woche feiern gegen Herrschaft und Unterdrückung. Mit der Aktionswoche soll das Thema Repression in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Mit Infoveranstaltungen, Soli-Küchen, Partys und was euch sonst noch einfällt, soll über die Tierbefreiungsbewegung und staatliche Repression informiert werden. Da Repression die davon Betroffenen viel Geld kostet, Anwältinnen, Gerichtsverfahren etc., soll der Erlös der Veranstaltung komplett in die Antirepressionsarbeit fließen und möglichst viele Aktivistinnen der Tierbefreiungsbewegung unterstützen. totalliberation.blogsport.de.
Am 27. März demonstrierten ca. 60 Antispäß in Erfurt gegen die Messe Reiten, Jagen, Fischen unter dem Motto Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
Am 26. März beteiligten sich etwa 1000 Menschen an der Frankfurt-Pelzfrei-Demonstration und äußerten ihre Wut gegen die Pelzindustrie. Einige hundert PolizistInnen begleiteten den aus vielerlei Gruppen und Einzelpersonen bestehenden Protestzug. Während voraus ein energischer, herrschaftskritischer Block lief, waren unter anderem auch eine Tierrechts-Samba-Band, Clowns und pelzkritische StelzenläuferInnen Teil dieses vielfältigen Demonstrationszuges.
Am 26. März wurden 5 Beagles aus einem Tierversuchslabor in Uppsala, Schweden, befreit.
In der Nacht vom 24. auf den 25. März wurde ein Lastwagen und ein Anhänger durch einen Brandanschlag in Ablis bei Paris zerstört. Die Lastwagen gehörten dem Konzern Prop Desos, der Equipment für Metzgereien und Schlachtfabriken verkauft. Im BekennerInnen-Schreiben begründeten TierbefreiungsaktivistInnen ihren Angriff mit der Zusammenarbeit des Konzerns mit der Fleischindustrie.
In Achternhold, Landkreis Oldenburg, wurden laut Presseberichten 2 mobile Hochsitze massiv beschädigt. Zeitpunkt der Aktion war vermutlich Donnerstag, der 24. März.
In der Nacht vom 23. auf den 24. März wurden die Scheiben des Pelzhändlers Max Mara in Thessaloniki, Griechenland, eingeworfen und Slogans gegen Tierausbeutung hinterlassen. AktivistInnen der AIF Griechenland kündigten weitere Aktionen an.
Am 19. März protestierten in Oldenburg ca. 20 Menschen gegen den Pelzhandel. Insbesondere war das Mode- und Sporthaus Johansen Ziel des Protests. Johansen hatte bereits Anfang 2009 nach Protesten zugesagt, künftig keinen Pelz mehr zu verkaufen. Jedoch vertreiben sie weiterhin Textilien mit Pelz von zum Beispiel Kaninchen oder Füchsen.
Mit über 50 Aktionen bundesweit war Meetout 2011 ein Riesenerfolg. Aktionen im Rahmen des Meetout-Wochenendes gab es unter anderem in Hannover, Kiel, Köln, Konstanz, Mainz, Mannheim, Stuttgart, Würzburg, Berlin, Braunschweig, Cuxhaven, Düsseldorf, Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Göttingen, Hamburg, Heilbronn, Karlsruhe, Kassel, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Saarbrücken, Wolfsburg, Bonn, Bremen und auch in Freiburg. Dort gab es eine Aktion von etwa 15 AktivistInnen der Tierrechtsinitiative Freiburg in der Fußgängerzone. Dabei wurden die PassantInnen über den Konsum von Fleisch und anderen tierlichen Produkten informiert.
Am Dienstag, den 15. März und Mittwoch, den 16. März, fand in den USA ein Hackerangriff gegen die Webseite der Pelzfirma American Legend statt. Die AktivistInnen protestierten mit der Aktion gegen den Pelzhandel weltweit.
Vom 11. bis 13. März fand im süddeutschen Schmerhingen ein Aktionscamp gegen die dort geplante Hühnermastanlage statt. Am Ortsrand der Gemeinde Schmerhingen plant der Unternehmer Jörg Benninger in Kooperation mit dem Tierausbeutungskonzern Wiesenhof den Bau eines Hähnchenmastbetriebs.
In der ersten Märzwoche wurde die Rodeo Arena Media Luna Italo Capena in Quilque, Chile, durch einen Brandanschlag stark beschädigt. Die Bereiche, in denen die Kühe gefangen gehalten werden und ein Teil des Zauns, sind in Flammen zum Opfer gefallen. An den Wänden der Arena waren Slogans zu lesen wie No más maltrato animal, Tierquälerei und Tierausbeutung beenden.
Bei keiner der genannten Aktionen wurden Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt.
So, ja, das waren die News und jetzt kommen wir, wie angekündigt, zu dem Feature von Martin Balluch. Und zwar gibt es auch in Österreich ein Tierrechtsradio und freundlicherweise haben wir hier eben das Feature übernehmen können und wollen euch jetzt ein bisschen aus dem sehr abstrusen Prozess in Österreich mit einer Originalstimme, eben mit dem Obmann des VGT, Martin Balluch, präsentieren. Viel Spaß dabei.
Willkommen beim Tierrechtsradio. In der heutigen Sendung wollen wir noch einmal sich anschauen, was in dieser Woche im Tierrechtsprozess passiert ist. Das Erstaunlichste dabei ist wahrscheinlich, dass jetzt bereits ein zweiter Spitzel aufgedeckt wurde. Also die Richterin hat letztendlich von der Polizei verlangt und diese Woche bekommen am 25. Jänner den Bericht eines zweiten Spitzels und davon wollen wir natürlich heute sprechen. Aber zunächst einmal alles der Reihe nach. Spitzel Nummer 1, diese Polizistin, die von April 2007 bis Juli 2008 im VGT aktiv war und danach noch bis Ende des Jahres, hat sie ausgesagt, per E-Mail in Kontakt. Diese Frau wurde einen zweiten und dritten Tag, nämlich Montag, Dienstag dieser Woche, weiter einvernommen. Es wird aber eine weitere Einvernahme geben, nämlich am 3. Februar, jedenfalls am Donnerstag nächster Woche. Was hat sie im Wesentlichen ausgesagt? Naja, sie hat natürlich weiterhin im Prinzip die Angeklagten stark entlastet, nur gibt es offensichtlich einen Druck auf sie, weil sie hat immer wieder versucht, diese Entlastung nicht zu deutlich zu machen und auf eigentlich Fragen, auf die sie ganz klarerweise auf Basis ihres Berichts in einer entlastenden Form antworten hätte müssen, hat sie sich dann herumgedrückt. Aber alles in allem muss man sagen, ist eine klare Entlastung herausgekommen. Ich werde so ein paar Punkte zusammenfassen, was sie hier ausgesagt hat. Und zwar Zunächst einmal zu dieser Fadinger E-Mail-Liste. Man würde ja denken, so eine E-Mail-Liste ist das Normalste auf der Welt. Es handelt sich einfach um eine E-Mail-Liste mit einer Moderation, wo man eben aufgenommen werden muss durch diesen Moderator. Und das Erstaunliche an dieser Geschichte ist, dass eben behauptet wurde, diese Liste mit über 100 mitlesenden Personen, diese Liste sei die Infrastruktur einer kriminellen Organisation, warum auch immer, aber so ist das jedenfalls im Strafantrag zu lesen und so steht es auch explizit in den Untersuchungshaftbescheiden und sogar im Urteil des Obersten Gerichtshofs bezüglich der Untersuchungshaft. Eine E-Mail-Liste als Infrastruktur einer kriminellen Organisation, man denkt, dort muss offenbar Organisatorisches über Straftaten gesprochen worden sein, da müssen Straftaten geplant oder Aufträge verteilt worden sein, das war natürlich überhaupt nicht so. Die verdeckte Ermittlerin Spitzel Nummer 1 hat gesagt, das war eine Liste, da wurde über Ernährung diskutiert, wo man Biogemüse kaufen kann und es wurde auch ein bisschen politisch diskutiert. Ende. Mehr ist ihr dort nicht aufgefallen. Dem Staatsanwalt hat das natürlich überhaupt nicht gepasst. Jetzt hat er versucht, irgendwie herauszuarbeiten, ob es nicht sein könnte, dass sie, nämlich der Spitzel, auf dieser Liste nicht alle E-Mails bekommen hat. Und vielleicht ist sie sozusagen ins Listenabseits gestellt worden, wozu man sie dann hätte aufnehmen sollen, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ganz typisch für dieses ganze Verfahren und für diesen Staatsanwalt hat er das einfach so in den Raum gestellt, offenbar in der Hoffnung, dass die Richterin das beweiswürdigt und damit sagt, was die verdeckte Ermittlerin über diese Fadinger-Liste sagt, ist irrelevant, weil vielleicht, es ist ja immerhin möglich, hat sie nicht alle oder die besonders die spannenden, die gefährlichen E-Mails bekommen. Die verdeckte Ermittlerin hat zwar gesagt, nämlich die Wahrheit, dass dort nichts zu finden war, aber sie hat natürlich offen lassen müssen, ob sie nicht vielleicht gewisse E-Mails nicht bekommen hat. Aber man könnte ja den Server von dieser Liste GreenNet fragen. Es wurde dann der Antrag von der Verteidigung gestellt, dass dieser Listenserver befragt werden sollte, ob denn gewisse Mitglieder aus irgendwelchen Gründen nicht alle E-Mails bekommen haben. Aber man sieht genau, in welche Richtung das wieder läuft. Der Staatsanwalt behauptet irgendwas in den Raum und die Verteidigung muss hinterherlaufen, um das zu widerlegen. So ist es die ganze Zeit in diesem Verfahren gelaufen und so wird es offensichtlich auch weitergehen. Spannend war auch die Frage bezüglich der angeblich kriminellen Kampagne gegen die Firma Kleiderbauer. Es wurde ja mir ja vorgeworfen als Hauptangeklagter, ich sei dort, also der Organisator quasi, das Mastermind im Hintergrund. Und die Kleiderbauer-Kampagne war ja der Ansatzpunkt der Sonderkommission, um überhaupt diese Ermittlungen und letztendlich diesen Prozess zu führen. Nur hat die verdeckte Ermittlerin wahrheitsgemäß gesagt, von 76 Demonstrationen gegen Kleiderbauer, an denen sie teilgenommen hat, war ich nur auf 3 und sie hat mich nie organisatorisch in Aktion gesehen. Ich habe weder die Demonstrationen organisiert, noch habe ich das Material dorthin gebracht, noch war ich Versammlungsleiter, noch habe ich bei Planungstreffen vorgegeben, wie es mit dieser Kampagne weitergeht. Mit anderen Worten, ich habe, wie ich auch immer im Verfahren behauptet habe, mit dieser Kampagne nichts zu tun, außer dass sie eine von 23 Kampagnen des Vereins gegen Tierfabriken ist und ich dessen Obmann war. So auf solch tönenden Füßen steht die Anklage, ich sei der Chef einer kriminellen Organisation, der diese Kampagne als Hauptkampagne führt. Die verdeckte Ermittlerin hat mich hier also klar entlastet. Aber noch schlimmer, in den Sonderkommissionsberichten steht explizit, es sei sehr verdächtig, dass alle Kampagnen, die ich führen würde oder geführt habe, mit Straftaten einhergingen. Und natürlich ein Unbedarf, die Richterin liest sowas, nimmt das ernst, glaubt das der Sonderkommission, die ja hinten und vorne die ganze Zeit nur lügt und sieht natürlich darin einen Verdacht. Die verdeckte Ermittlerin hat aber jetzt genau das Gegenteil gesagt. In dieser Zeit, in der sie aktiv war, habe ich 3 Kampagnen organisiert, nämlich die gegen Kaninchenkäfighaltung, also für ein Verbot der Kaninchenkäfighaltung, dann auch die für Tierschutz in die Verfassung und dann nicht zuletzt auch noch eine für Menschenaffenrechte. In allen diesen 3 Kampagnen gab es nicht eine einzige Straftat, weder von mir noch vom Verein gegen Tierfabriken noch von sonst irgendwem. Das heißt, die Kampagnen, die ich organisiert habe, waren jedenfalls alle ohne begleitende Straftaten auch unbekannter Täter oder Täterinnen. Genau das Gegenteil von dem, was die Sonderkommission in ihren Abschlussberichten behauptet. Also auch hier wieder eine sehr starke Entlastung seitens der verdeckten Ermittlerin. Ein weiteres interessantes Ereignis bei dieser Einvernahme war, dass ja diese Schack-Kampagne, also die Kampagne gegen Europas größtes kommerzielles Tierversuchslabor HLS, auch ein Angelpunkt der Ermittlungen der Sonderkommission war. Allein deswegen war ja dieser englische Polizist geladen, der gegen diese Schack-Kampagne in England vorgegangen ist. Am Anfang des Gerichtsverfahrens war das einer der Zeugen der Polizei. Und der Staatsanwalt hat in den 38 Strafantragsvorwürfen gegen mich in gut 10 davon behauptet, ich würde eben eine Schack-Kampagne führen. Die verdeckte Ermittlerin war 16 Monate im VGD und hat 2 Jahre lang unsere E-Mail-Korrespondenz mitgeführt, also mitgestaltet und sich auch beteiligt und diese Fadinger-Liste gelesen. Und Schack ist nie vorgekommen. Sie hat gesagt, sie hat nie gemerkt, dass irgendwer davon redet, dass das überhaupt irgendwie durchgeführt wurde, dass es Demonstrationen gegeben hätte. Nichts dergleichen. Also auch hier vollkommen entlastend und bestätigt das, was wir immer gesagt haben. Es gibt keine Schack-Kampagne des VGD. Also inwiefern kann man das uns vorwerfen? Lustig war auch der Umstand der Vermummung. Es steht ja im Strafantrag sogar drin, die Kriminellen, die Mitglieder der kriminellen Organisation würden sich daran sein also daran zu erkennen, dass sie auf Demonstrationen sich mit Sonnenbrillen, Kapuzen und Halstüchern vermummen würden. Also auch wieder so ein typisch lächerlicher Vorwurf, der auf den Vorurteilen von eher rechtskonservativen Personen basiert, dass eben die Bösen an den Vermummungen mit Schal und Kapuze und Brille, wie die deutsche Anarcho-Szene, dass eben diese Personen daran zu erkennen wären. Und natürlich rennt man da offensichtlich bei so Richtern und Richterinnen in deren Naivität einfach offene Türen ein. Naja, die verdeckte Ermittlerin hat aber gesagt, auf meine Frage hin, dass sie diesen und jenen Angeklagten auf legalen Demonstrationen gesehen hat, aber nie hat sie nur einen davon in dieser Form vermummt erlebt. Das heißt, nach den Worten des Staatsanwalts, der ja meint, daran erkennt man diese Mitglieder, können also die Angeklagten jedenfalls als Mitglieder der kriminellen Organisation ausgeschlossen werden. Der Staatsanwalt hat ja auch behauptet, es gebe Zutrittskontrollen, strenge Zutrittskontrollen bei den Treffen, auch da dieser kriminellen Organisation, auch da hat die verdeckte Ermittlerin gesagt, dass es das nicht gegeben hat. Dann zur Tarnung, ein ganz zentraler Angelpunkt der Anklage ist ja die Computerverschlüsselung oder das verdächtige Reden am Telefon, dass man nicht Aktionen vorher verraten will und noch nicht sagen will, wer dabei ist, dass man bei Aktionen die Handys abdreht und dergleichen. Und da ist aber der Vorwurf im Strafantrag, der eben auch in § 278a, diesem Mafia-Paragraphen vorkommt, dass diese Tarnung zur Abwehr von Strafverfolgung, eben von strafrechtlich relevanten Taten, eingesetzt sein muss, damit das 278a anwendbar ist. Und auf diese Frage hat sie sich zwar ewig lang herumgedruckt, aber sie hat natürlich zugeben müssen, dass diese Tarnung nur für Jagdstörungen, für Recherchen, für Aktionen des zivilen Ungehorsams gedient hat und sie jedenfalls keinen Hinweis hatte, dass es da irgendwelche Straftaten geben, die damit getarnt werden müssten oder wo man sich vor den Strafverfolgungsmaßnahmen drücken will. Und damit fällt auch dieser Anklagepunkt natürlich vollkommen flach. Lustig war auch, wie ich sie dann gefragt habe, ob sie vor mir Angst hat. Sie sitzt in einem Hinterzimmer, weil sie angeblich Angst hat. Sie hat dann gelacht dazu und gesagt, natürlich nicht. Sie hat auch nie Angst vor mir gehabt. Man fragt sich, wieso sie dann im Hinterzimmer sitzt. Wir wissen natürlich genau, warum. Die Richterin will eben einen Filter auf die Fragen legen, die man ihr stellt, damit sie eben nicht irgendwelche Peinlichkeiten für die Polizei dazu dargetreten können. Ich habe sie dann gefragt, ob ich militant bin. Und da hat sie sehr lange überlegt und hin und her, weil sie offensichtlich weiß, dass diese kriminelle Organisation ja als die militanten Tierrechtsgruppen bezeichnet wird. Und wenn sie als Polizistin, die mich sehr gut kannte und 16 Monate mit mir zusammenarbeitet, dann sagt, ich sei nicht militant, ist das doch ein bisschen zu arg, sozusagen eine Gegenposition gegen ihre eigenen Kollegen und Kolleginnen von der Polizei. Und so hat sie dann gesagt, ja, ich bin schon militant. Martin Balluch ist schon militant. Daraufhin habe ich sie gefragt, warum, was heißt das, in welcher Hinsicht? Und dann hat sie gesagt, und das war wirklich zum Lachen, ja, meine Militanz hat sich darin gezeigt, dass ich bei einer Jagdstörungsaktion trotz Schlechtwetter einfach weitermachen wollte und die Jäger stören. Also meine Militanz zeichnet sich dadurch aus, dass ich auch bei Schlechtwetteraktionen des zivilen Ungehorsams durchführe. Wenn es das alles ist, dann kann man mich ruhig als militant bezeichnen. Die verdeckte Ermittlerin war auch auf allen Plena des VGD. Die gibt es ja alle 2 Monate, wo eben die interessierten Mitglieder hinkommen können und die Richtung, auch das Ausgeben der Gelder des Vereins gegen Tierfabriken mitbestimmen. Und einmal im Jahr gibt es die Generalversammlung. Auch da war sie dabei und natürlich bei allen Planungstreffen. Und sie wurde da gefragt, ein zentrales Kriterium einer kriminellen Organisation ist ja laut 278a eine Hierarchie. Es muss einen Chef geben, der Weisungen erteilt. Es muss ja ähnlich zu einer Firma sein, diese ganze kriminelle Verbindung. Und da hat sie eindeutig und ohne zu zögern gesagt, das war völlig hierarchiefrei und basisdemokratisch. Alle konnten sich zu Wort melden und die Ausgaben wurden abgestimmt und weder ich noch sonst jemand hat irgendwelche Führungsrolle übernommen und hier die eigenen Vorstellungen gegen die Vorstellungen anderer durchgesetzt oder Weisungen erteilt. Also allein dieser Punkt müsste sofort die Anklage auflösen. Aber wie wir wissen, interessiert das ja nicht, sondern es gibt hier ja politische Kräfte, die diese Verurteilung unbedingt wollen und die schauen über Fakten natürlich hinweg. Das ist ja das Problem sozusagen. Was hat die österreichische Gerichtsbarkeit mit den Hexenprozessen gemeint? Naja, die subjektive Beweiswürdigung. Subjektiv beweiswürdigen kann man auch, dass die Erde flach ist, gegen alle objektiven Fakten. Das hat eben das Subjektive an sich. Und insofern kann man offensichtlich auch in diesem Verfahren mit Fakten nicht kommen, sondern muss warten, bis irgendjemand subjektiv würdigt, was ihm oder ihr einfällt. Ein letztes Beispiel der Aussagen der verdeckten Ermittlerin. Sie hat mitbekommen, dass am 11. November 2007 in der Nähe von Graz eine Jagdstörung geplant und dann wieder abgesagt war. Trotzdem hat die Sonderkommission beim Abhören der Telefone diese Planungsgespräche, wo von einem jagdmäßigen Spaziergang am Tag von vielen Menschen in der Nähe von Graz die Rede war, einfach uminterpretiert und dazu geschrieben, sie sehen das als eine Planung einer Straftat in der Nacht, weil nämlich zufällig in der Nacht davor auch in der Umgebung von Graz, oder ich glaube 30 Kilometer südlich davon, eine lächerliche und zwar nicht schwere, sondern leichte Sachbeschädigung an einer Fasanenvoliere stattgefunden hat. Jedenfalls hat die SOKO schlicht und einfach wieder besseren Wissens, weil sie natürlich informiert waren über die Aussagen der verdeckten Ermittlerin, hat sie einfach behauptet, dieser jagdmäßige Spaziergang sei keine Jagdstörung, sondern die Planung einer Straftat in der Nacht. Wenn man ausmacht, man trifft sich um 7 in der Früh, dann ist gemeint um 7 am Abend. Und wenn dann heißt, es wurde doch abgesagt, wie auch die verdeckte Ermittlerin bestätigt hat, dann heißt das im Code dieser Verbrecher, dass sie in Wirklichkeit doch es durchführen. Also auch hier merkt man einen klaren Amtsmissbrauch. Die verdeckten Ermittlungsdaten wurden einfach vertuscht und weggeschoben, damit man Telefongespräche so interpretieren kann, dass man Richter und Richterinnen absichtlich dahingehend täuschen kann, dass die dann glauben, hier liegt irgendein Verdacht vor. Zusammenfassend kann man also sagen, Spitzel 1 hat bisher wahnsinnig gut für die Angeklagten ausgesagt. Und wenn das nicht zu einem Ende dieses Verfahrens führt, dann sehe ich nicht mehr, was dieses Verfahren eigentlich zu einem Freispruch führen kann. Im heutigen Tierrechtsradio rekapitulieren wir die Ereignisse im Tierschutzprozess in den letzten Tagen, nämlich in den Tagen dieser Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, hat es Prozesstage gegeben. Ich habe schon berichtet von Spitzel 1, die eben eigentlich wieder sehr gut ausgesagt hat für die Angeklagten. 3 Tage wurde sie bereits vernommen. Nächsten Donnerstag wird ihre Einvernahme weitergehen. Aber es wurde auch ein Sachverständiger einvernommen, und zwar zu einem ganz kuriosen Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen die Tierschutzaktivisten. Einem Aktivisten wird vorgeworfen, weil er eben an einem Tag Fotos in einer Schweinemastfabrik aufgenommen hat und in der Nacht darauf dort Schweine freigelassen wurden. Deswegen wird ihm vorgeworfen, er sei das gewesen, und zwar sei das Tierquälerei gewesen. Der Täter bei dieser Schweinebefreiung hat einfach nur die Türen geöffnet und keine Sachbeschädigung begangen. So kann man ihm eben schwer kommen, außer man kommt ihm mit Tierquälerei, damit man ihn wegen irgendwas verurteilen kann. Und das begeistert natürlich den Staatsanwalt und, muss ich leider sagen, auch das Gericht, weil man wenigstens irgendetwas Handfestes gegen diese Angeklagten in die Hand bekommen will. Und dazu hat man dann einen Sachverständigen genommen, Professor Josef Troxler vom Institut für Tierschutz und Tierhaltung der Veterinärmedizinischen Universität. Universität und der hat in seinem Fachgutachten tatsächlich sozusagen bestätigt, dass es Tierquälerei sei, wenn man Schweine freilässt. Und warum ist es Tierquälerei? Man höre und staune, wenn diese Schweine aus diesen engen Verhältnissen kommen, ein 110 Kilo Schwein mit 0,7 Quadratmeter Platz, Vollspaltenboden, schrecklicher Gestank, keine Möglichkeit sich zu bewegen, in diesem schrecklichen Ammoniakgeruch leben müssen, in dieser unglaublichen Enge, ohne Sonnenlicht, ohne Wiese, ohne Naturboden. Und wenn es dann kurz hinaus kann auf die Wiese, dann ist das deswegen Tierquälerei, weil beim Hinausgehen die Tiere aufeinander aufreiten oder ein Rangkämpfe machen könnten und sich dabei Kratzer zufügen. Und das ist natürlich Tierquälerei, weil es ein unnötiges Leiden ist. Wenn man in diesen Tierfabriken auf den Vollspaltenböden steht, wenn man im engen Gedränge steht, wenn man keine Luft zum Atmen kriegt, dann ist das eine notwendige Tierquälerei und deswegen nicht strafbar. Aber wenn man die Tür öffnet, damit sie auf die Wiese können, dann ist das eine unnötige Tierquälerei, weil sie sich Kratzer zufügen könnten und damit schon strafbar. Auf mit diesem lächerlich dummen Argument soll hier nachgewiesen werden, dass dieser Täter, wer auch immer es war, Tierquälerei begangen haben soll. Und das ist natürlich auch ein Genuss für diesen Staatsanwalt, dass man einem Tierschützer Tierquälerei vorwerfen kann. Dieses Gutachten wurde in vieler Hinsicht zerpflückt und wir sind erst am Anfang dieser Zerpflückung. Der Herr Troxler wird sich mit seinem sinnlos dummen Gutachten auch nochmal stellen müssen, den Fragen, die ihm hier vorgehalten werden, in den nächsten Wochen wahrscheinlich wieder. Aber wie erklärt sich das, dass jemand aus einem Institut für Tierschutz und Tierhaltung derartig idiotische Stellungnahmen von sich gibt? Naja, das erklärt sich vielleicht am besten darin, dass seine Forschungstätigkeit ja von der Schweineindustrie abhängt. Er ist ja davon abhängig, dass er in diese Betriebe, in diese Tierfabriken gehen kann, um die Haltungssysteme zu erforschen. Es liegt daher nahe, dass wenn er eine Entscheidung fällt, die dafür spricht, dass die Haltung in diesen Tierfabriken Quälerei ist und das Freilassen eben eine gute Tat, dass dann, im Sinne der Schweine jedenfalls, dass dann die Schweineindustrie ihn vielleicht davon ausschließt, ihre Betriebe für seine Forschungen zu benutzen und das wäre mehr oder weniger ein Berufsverbot. Diese Abhängigkeit wurde thematisiert, es ist ihm sehr peinlich gewesen, er wollte dazu überhaupt nichts mehr sagen und das Gericht hat natürlich dann beschlossen, daraus ergebe sich keine Befangenheit, solange er nicht am Hof Artner, dieser spezifischen Schweinefabrik forscht, bei der diese Tat geschehen ist, sondern irgendwo, sozusagen nur bei den Kollegen und Kolleginnen dieses Betriebs, dann sei hier kein Problem und keine Befangenheit gegeben und daher könne er seinen Stuss von sich geben. Naja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber dann kam auch noch eine ganz erstaunliche Information heraus, nämlich am letzten Verhandlungstag. Es gab einen zweiten Spitzel im Verein gegen Tierfabriken. Dieser Spitzel ist ein Laienspitzel. Man muss unterscheiden zwischen den Profispitzeln, die Polizeiausbildung haben, und den Laienspitzeln, die einfach nur bezahlt werden, aber keine Polizeiausbildung haben. Die einen nennt man verdeckte Ermittlung oder VE im Fachjargon der Polizei und die anderen Vertrauensperson oder VP. Und Spitzel 2 war eine VP, hatte aber auch einen VP-Führer, Franz Raab heißt er in dem Fall, und kommt auch aus diesem Bundeskriminalamt, dieser Spitzelabteilung, die offensichtlich nichts anderes oder Besseres zu tun hat, als in verschiedenste Gruppierungen, und seien sie politische oder Tierschutzorganisationen, dass man dort eben Spitzel verpflanzt. Und diese Vertrauensperson, davor haben wir jetzt die Berichte, was die alles gefunden hat, natürlich auch nichts. Die wurde im Mai, Anfang Mai gefragt, ob sie hier eben sich beim VGT da hingehen könnte und diesen Verein infiltrieren. Sie hat dann Anfang Mai mit der Infiltration begonnen und das Ganze 6 Monate durchgezogen. Besonders irgendwas Relevantes ist dabei nicht aufgefallen. Man kann aber diesen Berichten, die nicht von dieser Vertrauensperson stammen, sondern von ihrem Führer, diesen Berichten kann man allerdings nichts irgendwie Kriminelles entnehmen, aber schon den Versuch, dass das Ganze irgendwie als mystisch konspirativ dargestellt wird. So wird zum Beispiel gesagt, da gab es ein geheimes Treffen, von dem sie aber nichts wusste. Naja, die verdeckte Ermittlerin Spitzel 1 hat das anders gesehen. Sie war auf allen Treffen und da war nie was Geheimes. Aber Spitzel 2 hat halt offenbar versucht, vielleicht auch um länger an Geld zu kommen, da immer irgendwie sowas Mystisches in den Raum zu stellen, dass da möglicherweise was Geheimes ist, was sie noch aufdecken muss. Woher diese Person stammt und wie das mit ihr abgelaufen ist, wird vielleicht noch herauskommen in der nächsten Zeit. Es ist davon auszugehen, dass das eine Person ist, die in irgendeiner Form in Abhängigkeit geraten ist von der Polizei. Vielleicht war sie im Gefängnis, vielleicht ist sie strafverfolgt worden und hat dann einen einzigen Ausweg darin gesehen, dass sie eben solche Dinge für die Polizei macht. Vielleicht ist es auch eine Person, die Geld braucht oder die einfach auch so unmoralisch ist, dass ihr das nichts ausmacht, andere zu bespitzeln und dafür von der Polizei Geld zu bekommen. Wir werden sehen, ob sie auch als Zeugin, diese Person als Zeugin geladen wird, Spitzel 2, in diesem Prozess. Wäre natürlich lustig, sich das anzuhören, vor allem, weil wir ja nur die Berichte des Führers haben und nicht von ihr selbst, von dieser Person. Wir wissen nicht, ob weiblich oder männlich an diesem Zeitpunkt, obwohl wir das früher oder später sicher auch wissen werden. Die Berichte sind so deutlich, dass Recherchen sich ergeben können, wer diese Person ist. Und es gibt auch sehr deutliche Hinweise bereits. Dazu werden wir dann in den nächsten Wochen sicher Näheres hören und vielleicht werden wir auch beim Prozess das dann genauer erfahren. 66 Tage Prozess, 11 Monate sind vorbei. Der nächste Prozesstag ist Donnerstag in einer Woche, ich glaube der 3. Februar 2011. Informationen zum Prozess unter tierschutzprozess.at. Für die Sendung verantwortlich war Martin Balluch.
So, ja, das war das Feature mit Martin Balluch.
Gut. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende der Sendung angelangt. Tut uns leid, dass es diesmal ein bisschen wenig Musik gab. Wir geloben Besserung und hoffen, dass wir das nächste Mal ein bisschen mehr Musik mit reinbringen. Ich hoffe, es hat euch aber trotzdem gefallen. Und das waren ja auch sicher ganz interessante Themen jetzt hinsichtlich Repression. Und auf jeden Fall. Ich denke, ab dem 2., ja genau, am 2.5. ist dann die Urteilsverkündung. Da sieht man dann weiter, was aus der Tierschutzprozessfarce wird.
Genau, Anfang Mai wird dann auch diese Feierwoche stattfinden. Wir hoffen auch, dass wir euch da bei einigen, vielleicht auch allen Terminen sehen werden. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
Genau.
Genau, langsam wird es auch Zeit, uns zu verabschieden. Ralf für immer.
Ralf für immer.
Ja. Ralf war wieder für euch.
Nächstes Mal ist das Thema Tierrechte bzw. Philosophie der Tierrechte.
Für euch am Mikrofon war der Jan und
der Uli.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Liberation. Freiburg. Tune in. Meet out.